Damit kommen wir zum letzten Buch, ne?
Ich würde sagen, Zeit wird's, ja.
Elvira Steppbacher, das kann ich ja kurz sagen, weil ich es in der Hand habe, Blöße bei Braumüller erschienen.
Richtig.
Braumüller. Ohne N. Ich war jetzt schon, ich habe aufgrund meines Nachnamens wahrscheinlich sofort das N mit reingelesen und dachte, ich sei Braunmüller. Aber es klingt besser auch Braumüller, muss ich sagen. Gut. Moira?
Ja.
Resolute Tierschützerin und Sibylle, zurückhaltende Tierpräparatorin, kämpfen gegen Tierleid und Artenschwund. Zwar streiten sie heftig über die Mittel, dennoch verlieben sie sich ineinander. Ein Familiengeheimnis führt zur Trennung. Moira radikalisiert sich, wählt den Freitod. Bestürzt widmet sich Sibylle ganz ihrer Kunst. In versehrten Tierhäuten findet sie ein Symbol für den Verlust ihrer Geliebten und die Zerstörung der Natur. Eines Tages erhält sie die Einladung eines Future Labs, das Gentechnik als Lösung gegen Artensterben propagiert. Diktiert der Stoff für ihr letztes großes Kunstwerk? Sibylle steht vor einer folgenschweren Entscheidung. Also da ist ja einiges drin, ne?
Also Josef, ich musste auch ein bisschen lachen, als ich dein Gesicht beim Lesen gesehen habe.
Weil ich immer so, ich dachte, okay, darum geht's. Und dann so, ja, okay, die stirbt dann.
Und darum geht's dann.
Und dann darum geht's. Okay, jetzt kommt noch, und dann dachte ich so, okay, gut.
Dieser Klappentext, also wirklich, der ist der absolute Knaller. Weil man denkt jetzt erstmal, man weiß komplett, was
genau,
da passiert.
Genau, man denkt so, warum sagt er quasi alle Wendepunkte
genau,
so vor, ne?
Genau,
danke.
Also, genau, und aber das ist, also ich finde, dieser Klappentext macht erstmal extrem neugierig, eben auch, weil man sich fragt, warum wird das alles schon erzählt?
Ja, genau.
Ja? Und ich habe dann dieses Buch angefangen zu lesen und ich hatte das Gefühl, mal wieder so einen richtigen Roman in den Händen zu halten. Ich weiß nicht,
wo man so reingesogen wird,
wo keine Autofiktion, hier nichts irgendwie so denkt, ja, okay, das habe ich schon mal gehört, sondern ein Text, der erdacht ist und sowohl mit den Mitteln der Sprache als auch der Fiktion arbeitet und auch so eine Lust hat, sowohl an der Konzeption der Handlung, das wird im Klappentext, finde ich, deutlich, aber eben, und das finde ich noch viel, viel wichtiger, die Lust an der Sprache. Und die kommt im Klappentext überhaupt nicht vor. Mhm. Und das ist aber das, was das Buch für mich so extrem gut macht. Und deswegen möchte ich auch gar nicht jetzt darauf eingehen, was da jetzt wirklich passiert. Also offensichtlich passiert das, was hinten drauf steht. Aber ich werde dir jetzt nicht noch im Detail erzählen, was da dazwischen passiert. Die Ereignisse sind sowieso so spannend und überzeugend, wie sie im Klappentext schon klingen. Was ich eben viel entscheidender finde, ist der Ton und die Sprache. Denn Elvira Steppbacher ist wahnsinnig detailreich an ihr Thema herangegangen. Ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch so Romane, die sich so ganz viel vornehmen und sich dann aber gar keine Zeit nehmen, ihre Figuren, ihre Dialoge und ihre Konflikte zu entwickeln. Ich erinnere mich.
Die so durch.
Ja.
Und irgendwann denkst du so, ja, okay.
Du denkst so, okay, ich weiß, was du irgendwie illustrieren willst, aber es bleibt eine totale Schablone. Und ich glaube, das war zum Beispiel in der einen Folge so, wo wir über Trios gesprochen haben. Wo es auch so um Klasse ging und so ein bisschen Herkunft. Und das war dann alles nicht so richtig fassbar. Jetzt schmeiße ich hier vor Begeisterung gleich mein iPad runter. Pass auf. Dieses Buch funktioniert, weil es ganz anders ist. Denn man schlägt das auf und man taucht direkt in den Kopf der Präparatorin Sibylle ein. Also für alle, die da jetzt gerade kein Bild vor Augen haben, wir sind jetzt im Bereich der Naturkundemuseen, wo eben so ausgestopft, bringt es übrigens nicht sehr gut auf den Punkt. Wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, dass es ziemlich verkürzt ist, aber diese ausgestopften Tiere gezeigt werden. Es ist also so eine Welt zwischen zwei Buchdeckeln, die man einmal erkundet. Was ich immer spannend finde und das bei so KünstlerInnen-Romanen ja häufig eine Rolle spielt, ist, dass man in so eine Lebensrealität eintaucht, die, wenn man darin nicht selber arbeitet, wirklich ganz fremd ist von der eigenen Welt. Und gleichzeitig wird eben das Handwerk und die Kunst der Präparation, die ganze Historie, wie sich das entwickelt hat im Laufe der Jahrhunderte, das wird alles geschildert und eingearbeitet. Und ich finde, dieses Buch lässt sich damit so extrem viel Zeit, dass es sozusagen eine wahre Freude ist. Das hat 400 Seiten, das ist das längste Buch, was wir heute dabei haben. Und am Anfang war ich erstaunt, weil ich das gar nicht mehr gewöhnt bin, ehrlich gesagt, so lange Bücher vor mir zu haben. Und dann habe ich gemerkt, wie schön das ist, wenn du so ein langes Buch hast, was sich so für jede einzelne Denkbewegung eine Seite Zeit lässt oder mehr und das auch wieder aufgreift. Und wir haben hier so tagebuchartig geordnete Ereignisse. Ich habe dir dazu, gib mir doch bitte mal das Buch, auch was mitgebracht. Ich will dir das nämlich anhand von ein einem Zitat mal deutlich machen, weil das Buch macht den eigenen Aufbau auch zum Thema, was ich übrigens auch immer sehr gerne mag, wenn diejenigen, die erzählen, auch erzählen, wie sie erzählen, das immer wieder reflektieren. Da merkt man eben auch, das ist zwar Sibylle, die Präparatorin, aber genau genommen ist die halt auch eine Autorin, weil die einfach wahnsinnig gut erzählen kann. Ja, und das liebe ich total. Es gibt hier so eine Stelle, die möchte ich mal mitbringen. Ich glaube, da wir beide schreiben und gerne lesen, ist jede Reflexion über Sprache sowieso immer ein Geschenk in Büchern. Und hier klingt das dann zum Beispiel so. Ganz gleich, über was er sinnierte, stets speiste es sich aus Sprache. Sprache umgab ihn wie Haut, ein Organ, das innen und außen gleichzeitig wahrnehmen muss, weil das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Mich frappierte eine Beobachtung, die auch ihn staunen ließ, dass die Wurzel des Wortes Auge lautmalerisch wie ein Ausruf klang, der Staunen, ja Erschrecken oder Schmerz anzeigte, genau den Moment, in dem die Falle zuschnappt. Trennendes wie Verbindendes sei allein im Auge aufgehoben. In zwei Blicken, die sich träfen, entstünde überhaupt erst ein Uns, ein Drittes, das jedoch von Anfang an beschädigt sei, eben ein Zerteiltes, ein von sich und seiner Fülle getrenntes. Seit damals, das gestehe ich gern, liebe Freundin, denke ich anders über das Wort Betrachten nach. Je länger man in es hineinhorcht, desto fremder wird es. Tracht meint ja nicht allein die tierliche Tragzeit, sondern auch die Leibesfrucht selbst. Wir gehen schwanger beim Betrachten, sogar wenn es uns nicht bewusst ist. Wir suchen und wir finden, wir tragen und wir gebären, kurz, wir formulieren. Wenn wir sprechen, erzeugen und erschaffen wir, sogar in unseren Rückblicken. Und ich finde, dass dieses Buch damit auch ein Kontrastprogramm zu den anderen Büchern darstellt, die eben sehr kurz und knapp erzählen. Dieses Buch nimmt ganz viel Platz und Raum ein und damit taucht man auch ein, nicht nur in eine sehr, sehr tolle Figur oder mehrere tolle Figuren, sondern auch in ganz viele philosophische, tiefgründige Fragen, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Also was hier verhandelt wird, ist zum Beispiel die Frage unseres Umgangs mit den Tieren, die Schilderung ganz vieler Präparate, also akkurate Beschreibungen, die wirklich, wirklich toll sind. Die Konflikte, die Geschichte des Präparierens hatte ich schon angesprochen, alles bekommt hier Platz. Und ich habe mich gefühlt, als würde ich so einen Klassiker aufschlagen.
Schon von vornherein so.
Naja, als ich die ersten Seiten gelesen habe, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass es, also Bildungsromane beginnen ja meist in der Kindheit, das ist hier nicht der Fall, aber das ist so ein gebildeter, kluger und hochphilosophischer Roman in so einem glänzenden Stil und mit Lust an der Sprache geschrieben und der gleichzeitig so Zeitgenössisches verhandelt und zeigt, dass es eine Historie ihr dazu gibt, dass ich das Gefühl hatte, hier kommt das Beste aus allen Welten zusammen. Und ja, gleichzeitig ist das eben auch so toll, weil alle diese Sachen in den Figuren liegen. Also da haben wir nicht nur eine Figur, in die alles reingestopft wird und die alles mitbringen muss, sondern es gibt viele Figuren, die sehr wie aus Fleisch und Blut sind und sehr viel mitbringen an Überlegungen. Und wir haben hier eben, ja, keine Schablonen. Und ich finde sogar auch schön, dass manche Figuren erstmal auch unsympathisch sind. Also zum Beispiel Moira, die Tierschützerin. Also die hat mich echt rausgefordert, die war so sehr krass, ne, nach vorne und ich finde schön, dass das Buch aushält, dass diese Figuren auch mal unsympathisch sein können und nicht gleich aufgeklärt wird. Viele haben ja Angst, eine unsympathische Figur zu schreiben, bleiben die Leute da dran und so weiter und hier wird das alles ausgehalten. Und ich sag dir noch mal ganz kurz, was das jetzt eigentlich konkret mit dem Sterben zu tun hat. Na, einmal ist die Tierschützerin Moira, die hier gegen Tierquälerei und Ausbeutung kämpft. Das ist also alles omnipräsent. Genauso wie das Aussterben omnipräsent ist durch Jagd und schwindende Lebensräume. Gleichzeitig ist Sibylle da, die das erzählt und die als Präparatorin Tiere ausstopft, um deren Schönheit und Einzigartigkeit im Tode erlebbar zu machen. Und das ist ein wirklich, wirklich guter Spannungsbogen, finde ich, um dieses ganze Thema des Umgangs mit Tieren auszuleuchten, ohne dass ich ein einziges Mal das Gefühl hatte, dass wir hier bei Plattitüden sind, die zu diesem ganzen Thema kreisen. Du merkst es schon, ich bin komplett begeistert. Das Buch ist aus dem letzten Jahr, aber es ist echt, also absolutes Leseereignis für mich gewesen.
Wir enden auf einen Höhepunkt, diese
Absolut.
Folge.